Kurzfassung des Evangeliums. Damit ist unsere heutige Katechismus-Sendung übertitelt und dazu grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Es geht um den Rosenkranz. Der Rosenkranz der Jungfrau Maria, der sich allmählich im zweiten Jahrtausend unter dem Wehen des Geistes Gottes entwickelt hat, ist ein durch das Lehramt empfohlenes, beliebtes Gebet vieler Heiliger. Das ist der erste Satz des apostolischen Schreibens Rosarium Virginis Mariae von Papst Johannes Paul II. Über den Rosenkranz, und da kann man ihn mit einbeziehen. Auch er, der heilige Papst Johannes Paul II., liebte den Rosenkranz und empfahl ihn mit Nachdruck. Am 16. Oktober 2002 veröffentlichte der nunmehr heilig gesprochene Papst dieses apostolische Schreiben über den Rosenkranz, und am 22. Oktober gedenkt die Kirche ja des heiligen Papstes, und so wollen wir heute in der Katechismus-Sendung auf dieses Schreiben noch einmal schauen. Ich war dazu vor einigen Jahren im Gespräch mit Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Er stellte dieses Dokument in Gänze vor, ging da in einer Sendung einmal Punkt für Punkt durch dieses apostolische Schreiben über den Rosenkranz von Papst Johannes Paul II. Und das wollen wir heute noch einmal hören. Eingangs fragte ich Domherr Fuchs nach seinen persönlichen Erfahrungen mit dem Rosenkranz.
Es gibt ja immer so Momente, jenseits vielleicht auch von Prägungen im persönlichen Leben, Momente, in denen man etwas, was einem vielleicht von frühen Tagen an vertraut ist, nochmal auf eine ganz besondere Weise neu für sich entdeckt. Gibt es so einen Punkt in Ihrem Leben, wo Sie den Rosenkranz neu entdeckt haben und an den Sie sich vielleicht noch erinnern?
Ja, eigentlich noch ziemlich gut. Also einerseits bin ich schon eigentlich mit meiner Geburt mit dem Rosenkranz verbunden, weil ich am Rosenkranztag zur Welt gekommen bin, habe das aber lange nicht gemerkt, und als ich so um die 17, 18 Jahre alt war, habe ich das Rosenkranzbeten neu entdeckt, habe ich wirklich eigentlich begonnen, Rosenkranz zu beten, und habe dann auch gemerkt, wie ich so an der Hand der Mutter Gottes immer tiefer in die Geheimnisse Christi eingeführt wurde. Ich habe das auch erst eigentlich so ein bisschen im Nachhinein auch festgestellt. Zu meiner Schande muss ich bekennen, früher hatte ich immer ein Riesenchaos mit den kirchlichen Feiertagen. Ich wusste nicht recht, was wann genau und was jetzt in welcher Abfolge gefeiert wird. Und so lernte ich auch ganz automatisch durch das Rosenkranzbeten diesen Ablauf, und so hat mich eigentlich dann die Mutter Gottes auch durchs Leben und schließlich auch zum Priestertum geführt. Ich denke, sie hat mein Herz geöffnet für die Gnaden Gottes, damit ich eben auch eine wirklich tiefere Beziehung zu Jesus erleben kann. Und ja, ich entdecke jedes Mal auch wieder den Rosenkranz neu, auch als ich mich hier mit diesem Schreiben, das ich ja schon früher auch gelesen hatte, nochmals vorbereitet habe, entdeckte ich, wie eigentlich, was für ein wunderbares, schönes Gebet der Rosenkranz ist, und wie eben auch Johannes Paul II. Sagt, ein Gebet, das es immer wieder neu zu entdecken gilt.
Schön, also ein wirklicher Experte, den wir da heute bei uns zu Gast haben, der uns einführen wird, vorstellen wird, dieses besondere Schreiben Johannes Pauls II.
Ja, ich möchte zuerst ein bisschen den Überblick über dieses Schreiben geben. Es ist eigentlich ganz einfach aufgebaut. Es hat zuerst eine relativ lange Einführung und dann am Schluss auch ein Schlusswort, und dazwischen sind es drei Kapitel. Eben auch so wie es die drei klassischen Rosenkränze gibt, ist es auch aufgebaut auf drei Kapitel. Das erste ist mit Maria Christus betrachten. Dann das zweite Kapitel, Geheimnisse Christi, Geheimnisse der Mutter. Und schlussendlich das dritte Kapitel, für mich ist Christus das Leben. Und das Ganze Anliegen von Johannes Paul II. Ist eben dieses wunderbare, tiefe, einfache Gebet der Kirche von heute, den Gläubigen von heute, also uns, das Rosenkranzgebet wieder ans Herz zu legen, dass wir es wieder neu entdecken. In der Einführung geht es Johannes Paul II. Vor allem darum zu erklären, warum er so für den Rosenkranz wirbt. Das heißt, warum es eigentlich für alle wichtig ist, den Rosenkranz neu zu entdecken. Und nur schon die ersten beiden Sätze in diesem Dokument sind sehr wichtig. Dort heißt es, der Rosenkranz der Jungfrau Maria, der sich allmählich im zweiten Jahrtausend unter dem Wehen des Geistes Gottes entwickelt hat, ist ein durch das Lehramt empfohlenes, beliebtes Gebet vieler Heiliger. In seiner Schlichtheit und Tiefe bleibt der Rosenkranz auch in dem soeben begonnenen dritten Jahrtausend ein Gebet von großer Bedeutung und ist dazu bestimmt, Früchte der Heiligkeit hervorzubringen. In diesen zwei Sätzen sagt Johannes Paul II. Sehr, sehr viel. Einerseits sagt er, dass der Rosenkranz unter dem Wehen des Heiligen Geistes sich entwickelt hat. Das heißt, nicht einfach eben eine Erfindung nur der Menschen ist, sondern vor allem unter dem Wehen, unter dem Anhauch des Heiligen Geistes sich entwickelt hat. Dann, dass es ein Gebet ist, das durch das Lehramt empfohlen ist. Also nicht nur einfach ein privates Gebet, ein frommes Gebet, das uns ein bisschen gefällt oder den einen vielleicht auch weniger gefällt, sondern der Rosenkranz ist ausdrücklich vom Lehramt empfohlen. Dann ist es auch ein beliebtes Gebet vieler Heiliger. Nur schon das, wie auch die anderen beiden Punkte, könnte eigentlich genügen, um die Liebe in unseren Herzen zum Rosenkranz zu entfachen. Wenn dieses Gebet viele Heilige gerne gebetet haben, dann muss es sicher gut sein. Dann ist es auch ein schlichtes, aber tiefes Gebet. Der Rosenkranz ist nicht kompliziert, es genügen sehr wenige Gebete, die man auswendig können muss, und schon kann man den Rosenkranz beten, aber obwohl er einfach ist, schlicht ist, ist er ein sehr tiefes Gebet. Und er sagt auch, der Rosenkranz ist von großer Bedeutung auch in unserer Zeit. Also nicht so, wie man oftmals sagt, ja, der Rosenkranz ist etwas für fromme alte Frauen und vielleicht noch für Kinder, sondern er hat eine große Bedeutung auch in unserer Zeit für jeden Gläubigen. Und vor allem auch, er bringt Früchte der Heiligkeit hervor. Und das ist es ja eigentlich, was unser Ziel ist, heilig zu werden, ganz Gott zu gehören. Und gerade durch den Rosenkranz können wir eben zur Heiligkeit gelangen. Dann sagt Johannes Paul weiter einige Merkmale des Rosenkranzes in dieser Einführung. Und er sagt, es ist zugleich ein marianisches und christologisches Gebet. Das heißt, ein Gebet an die Mutter Gottes, aber das Ziel ist immer auch Christus. Maria führt uns also nicht von Jesus weg, sondern zu Jesus hin. So sagt er im ersten Punkt. Tatsächlich ist der Rosenkranz, wenn auch von seinem marianischen Erscheinungsbild her charakterisiert, ein zutiefst christologisches Gebet. Und weiter sagt er auch, dass der Rosenkranz eine Kurzfassung des ganzen Evangeliums ist. Ich zitiere, in der Nüchternheit seiner Teile vereinigt er in sich die Tiefe der ganzen frohen Botschaft, für die er gleichsam eine Kurzfassung ist. So sehen wir nur schon diesen beiden ersten Teilen der Einführung, wie wichtig der Rosenkranz für Johannes Paul ist und wie wichtig er auch für uns ist. So dann folgt ein kurzer geschichtlicher Abriss, die Päpste und der Rosenkranz. Und Johannes Paul II. Sagt, viele Päpste haben dem Rosenkranz eine große Bedeutung zugemessen. Und er nennt einige davon. Einerseits Leo XIII., der hat eine Enzyklika auch über den Rosenkranz geschrieben und sonst auch viele Ansprachen und Äußerungen über den Rosenkranz gemacht. Dann auch Johannes der 23., dann Paul der 6. hat ein Schreiben Marialis Cultus über die Verehrung der Mutter Gottes geschrieben, wo er eben auch den Rosenkranz besonders hervorhebt. Und dann erwähnt er sich auch selber, dass er sagt, in meinem Leben hatte und hat immer noch der Rosenkranz einen wichtigen Platz. Er sagt auch, der Rosenkranz ist sein Lieblingsgebiet. Das hat er schon ein paar Wochen nach seiner Wahl gesagt, am 29. Oktober 1978. Und erwähnt auch zwei, dreimal in diesem Schreiben über den Rosenkranz, wie viel ihm der Rosenkranz immer wieder gebracht hat, wie viel Trost, wie viel Hilfe, wie viel Gnade. Eben man merkt auch, er ist wirklich ein Papst des Rosenkranzes, dass der Rosenkranz wirklich sein Lieblingsgebiet ist. Und dann ruft er dieses Jahr des Rosenkranzes aus und antwortet dann auch sogleich auf allfällige Einwände gegen den Rosenkranz. Die einen, so sagt er, sehen den Rosenkranz als eine Art Konkurrenz zur Liturgie. Aber er sagt, das ist nicht eine Konkurrenz, sondern eine Unterstützung. Das heißt, der Rosenkranz führt uns nicht weg von der Liturgie, sondern hin zur Liturgie. Dann ein anderer Einwand, dass der Rosenkranz gegen die Ökumene sei. Aber Johannes Paul II. Sagt, das stimmt nicht, sondern wenn er richtig gebetet wird, dann führt er zu einer Mutter-Gottes-Verehrung, wie sie das Konzil aufgezeigt hat. Und er sagt wörtlich, wenn das Rosenkranzgebet in angebrachter Weise neu entdeckt wird, ist es eine Hilfe und sicher kein Hindernis für die Ökumene. Dann kommt er immer noch in der Einführung dieses Schreibens über den Rosenkranz auf den eigentlichen Grund, auf den wichtigsten Grund, den Rosenkranz erneut kraftvoll vorzuschlagen, nämlich die Betrachtung Christi, die Betrachtung des Antlitzes Christi durch die Augen der Mutter Gottes. Das ist eigentlich, das ist durchdrängt auch das ganze Schreiben immer wieder, wir werden es noch sehen, von dieser Betrachtung Christi, dass wir eben wirklich zu Christus gelangen, ihn betrachten. So hat er auch im Schreiben über das dritte Jahrtausend, Novo Millennio Ineunte, Christus als Programm vorgeschlagen. Und der Rosenkranz hilft eben, gerade Christus zu betrachten, das Antlitz Christi vor allem mit den Augen Mariens zu betrachten. Dann wirft der Papst auch noch einen Blick auf die Welt von heute, was sie besonders braucht. Und er sagt, vor allem ist der Friede und eine Erneuerung der Familie nötig. Und der Rosenkranz ist dabei eine große Hilfe. Und schlussendlich sagt er auch noch, dass Maria unsere Mutter ist, dass sie sich um die Kinder kümmert und zum Rosenkranzgebet aufruft, vor allem dort, wo sie erschienen ist, in Lourdes, in Fatima, die er besonders erwähnt, diese zwei Erscheinungsorte. Und schlussendlich, am Schluss dieser, der Einführung, sagt er auch, dass viele Heilige den Rosenkranz sehr geliebt haben und er erwähnt, drei stellvertretend für diese vielen. Einerseits den heiligen Ludwig Maria Grignion von Montfort, der ja eben auch dieses goldene Buch, diese wahre Andacht zur Mutter Gottes und Verehrung der Mutter Gottes geschrieben hat. Dann der heilige Pio von Petrelcina, Pater Pio, der sein ganzes Leben praktisch immer mit dem Rosenkranz, mit der Mutter Gottes und mit Jesus verbunden war. Und schlussendlich noch der selige Bartolo Longo, der ist vielleicht in unseren Breitengraden nicht so bekannt. Der hat in Pompeji gelebt. Pompeji ist ein Rosenkranz-Heiligtum in Italien in der Nähe von Neapel. Uns ist das vielleicht meist bekannt, weil es verschüttet wurde durch den Vulkanausbruch. Aber es ist vor allem eine Stätte des Gebetes, ein schönes Heiligtum zum heiligen Rosenkranz. Ja, nach der Einführung kommt das erste Kapitel mit Maria Christus betrachten. Das, wo wir schon in der Einführung gesehen haben, eigentlich das Anliegen Johannes Paul II., dass man im Rosenkranz mit Maria Christus betrachtet. Und er sagt, dass das Antlitz Christi betrachten die Aufgabe eines jeden Jüngers ist und Maria das unübertreffliche Vorbild dazu ist. So sagt er, niemand hat sich mehr als Maria der Betrachtung des Antlitzes Christi mit gleicher Beharrlichkeit hingegeben. Die Augen ihres Herzens richten sich in gewisser Weise schon bei der Verkündigung auf ihn, als sie ihn durch das Wirken des Heiligen Geistes empfängt. Und dieser Blick der Mutter Gottes bleibt dann auch das ganze Leben über auf Christus geheftet und betrachtet das Antlitz Christi sein ganzes Leben lang. So sagt er auch, dass der Rosenkranz ein betrachtendes, ein kontemplatives Gebet sein muss, und zwar unbedingt. Sonst ohne diese Betrachtung wird der Rosenkranz zu einem Leib ohne Seele. Und dann erklärt er auch, was eigentlich Betrachten in diesem Sinn im Rosenkranz heißt. Er erwähnt dabei 5 Punkte. Der erste Punkt, Betrachten, heißt sich erinnern. Und er sagt, sich erinnern ist im biblischen Sinn nicht einfach nur daran denken, sondern es ist ein Gedächtnis. Das heißt also, etwas wird gegenwärtig. Das ist vor allem in der Liturgie der Fall, wo wir nicht nur einfach an Jesus denken, sondern das Heil, die Heilsgeheimnisse feiern und sie gegenwärtig werden. Und so sagt Johannes Paul II., in gewisser Art und Weise ist das auch beim Rosenkranz der Fall. Und sagt, sich in der Haltung des Glaubens und der Liebe daran erinnern, heißt, sich der Gnade öffnen, die Christus uns in den Geheimnissen seines Lebens, seines Todes und seiner Auferstehung erworben hat. Betrachten beim Rosenkranz heißt aber nicht nur sich erinnern, sondern der zweite Punkt heißt auch Christus lernen, wie er sagt. Wir müssen Christus lernen, von Christus lernen, Christus ähnlich werden. Und die beste Lehrerin dazu ist Maria. So sehen wir sie in Kana als Lehrerin, was ihr euch sagt, das tut, und bei Pfingsten mit der jungen Kirche im Gebet vereint. Und so schreibt der Papst, das Gehen durch die Szenen des Rosenkranzes an der Seite Marias bedeutet, sich in die Schule Mariens zu begeben, um Christus zu erfassen und um in die Geheimnisse einzudringen, schließlich um seine Botschaft zu verstehen. Also der erste, der zweite Punkt, betrachten beim Rosenkranz, einerseits sich erinnern, dann Christus lernen und drittens Christus gleichgestaltet werden. Wie können wir durch den Rosenkranz Christus gleichgestaltet werden? Der Heilige Vater schreibt, während des geistlichen Vollzugs des Rosenkranzes, der in Gemeinschaft mit Maria auf der unaufhörlichen Betrachtung des Antlitzes Christi gründet, erreicht man dieses anspruchsvolle Ideal des Ähnlichswerdens mit ihm mittels eines Weges, den wir einen freundschaftlichen Besuch nennen könnten. Dieser versetzt uns ganz natürlich in das Leben Christi und erlaubt uns gleichsam, seine Empfindungen nachzuvollziehen. Das heißt, im Rosenkranz vertrauen wir auf die Mutter Gottes. Sie ist unsere Mutter, sie soll uns Christus ähnlich machen. Sie soll uns zur Ähnlichkeit mit Christus führen. Nach dem Erinnern, Christus lernen, Christus gleichgestaltet werden, nennt der Heilige Vater als vierter Punkt mit Maria Christus bitten. Das heißt, wir beten und vertrauen auf die Güte des Vaters, auf die Mittlerschaft Christi und das Wirken des Heiligen Geistes. Wir vertrauen also nicht in erster Linie auf unsere Verdienste, auf unsere Heiligkeit, denn die ist leider oftmals eher klein. Das heißt, Maria betet mit uns und auch für uns. Wir vertrauen auf ihre mütterliche Fürsprache. Und dann der letzte Punkt vom Betrachten im Rosenkranz, sagt der Heilige Vater, wir sollen mit Maria Christus verkünden. Wir sollen den Rosenkranz gut beten. Das heißt, betrachtend beten, dann werden wir im rechten Glauben gestützt werden. Es genügt eben vielleicht auf das eigene Leben zu schauen, wie ich es erfahren durfte. Es genügt auch auf die Geschichte zu schauen. Jene, die den Rosenkranz gut gebetet haben, betrachtend gebetet haben, die sind im Normalfall immer auch im rechten Glauben geblieben. Die haben wirklich auch zu Christus gefunden. Und so schließt er eben dieses erste Kapitel mit Maria Christus betrachten und geht dann über im zweiten Kapitel zur eigentlichen Betrachtung der drei beziehungsweise eben der nun vier Rosenkränze. Das Kapitel, das überschrieben ist, Geheimnisse Christi, Geheimnisse der Mutter, und wir könnten dann auch noch hinzufügen, persönliche Geheimnisse, das Geheimnis des Menschen. Johannes Paul II. Sagt in diesem Kapitel, dass der Rosenkranz, wie er schon bei der Einführung gesagt hat, die Zusammenfassung des ganzen Evangeliums ist. Und er sagt, eigentlich besteht so wie etwas wie eine Lücke zwischen der Wiederauffindung Jesu im Tempel und dann nachher der Todesangst im Gebet im Ölgarten. Und um diese Lücke zu füllen, möchte er auch fünf lichtreiche Geheimnisse einfügen, vorschlagen, damit eben diese Lücke gefüllt wird. Fünf Geheimnisse des öffentlichen Lebens Christi. Und er nennt eben diese fünf, die Taufe im Jordan, seine Selbstoffenbarung bei der Hochzeit zu Kana, dann die Verkündigung des Reiches Gottes mit dem Ruf zur Umkehr, seine Verklärung und schließlich die Einsetzung der Eucharistie. Und es ist interessant, diese fünf Geheimnisse sind sehr, sehr wohl durchdacht ausgewählt. Vielleicht ist Ihnen schon aufgefallen, nur um ein Beispiel zu nennen, dass eigentlich alle sieben Sakramente wunderbar verborgen darin sind, in den lichtreichen Geheimnissen. Bei der Taufe im Jordan ist eben unsere Taufe da und auch die Firmung, die Vervollständigung der Taufe, weil eben auch bei der Taufe im Jordan der Heilige Geist auf Jesus herabkommt in Gestalt einer Taube und auf ihm bleibt. Dann das zweite Geheimnis, die Hochzeit zu Kana, das Sakrament der Ehe. Dann das dritte, Verkündigung des Reiches Gottes mit dem Ruf zur Umkehr und eben das Sakrament der Versöhnung, die Beichte. Dann die Verklärung Christi, das heißt durch das Kreuz zur Auferstehung, durch das Leiden zum Licht, die Krankensalbung kann man hier angedeutet sehen, wo wir auch durch die Leiden dieser Zeit zur Vereinigung mit Christus geführt werden sollen und schließlich die Einsetzung der Eucharistie, die Eucharistie und die Priesterweihe, die ja im Abendmahlsaal zusammen eingesetzt wurden. Andererseits auch eigentlich immer die Mutter Gottes präsent. Im zweiten Geheimnis, bei der Hochzeit in Kana, ganz klar, wo sie sagt, was er euch sagt, das tut, wo sie besonders erwähnt wird. Aber auch, wie der Heilige Vater im Schreiben sagt, ist sie auch in den anderen Geheimnissen geheimnisvoll gegenwärtig. Denn bei der Taufe im Jordan sagt eben auch der Vater, auch bei der Verklärung, auf ihn, auf Christus sollt ihr hören. Also so ist eben auch wieder das Gleiche, wie die Mutter Gottes sagt, dass er euch sagt, das tut. Auch die Verkündigung des Reiches Gottes mit dem Ruf zur Umkehr, die Mutter Gottes, die in Lourdes, in Fatima und anderswo auch zur Umkehr aufgerufen hat, zur Erneuerung des Lebens mit Christus aufruft und schließlich bei der Eucharistie, sie die Mutter der Eucharistie, sie die in jeder heiligen Messe auch erwähnt wird, weil sie immer mit dem Sohn auch vereint sind. Und so sagt er eben auch, dass diese Geheimnisse Christi in gewisser Weise auch die Geheimnisse der Mutter sind. Dies gilt sogar für diese Situationen, in denen sie nicht direkt einbezogen ist, und zwar aufgrund der Tatsache, dass sie von ihm her und für ihn lebt. Und er sagt dann eben auch noch, dass diese Betrachtung der Geheimnisse Christi an der Hand der Mutter Gottes eben auch uns persönlich betreffen. Der Rosenkranz ist nicht ein Gebet fern von uns, sondern der Rosenkranz hat auch mit unserem Leben, unseren Sorgen und unseren Anliegen zu tun. Dann wird er nämlich auch sehr, sehr spannend, wenn wir, wie man so schön sagt, uns einbringen, eben im besten Sinn des Wortes uns hineinbringen in den Rosenkranz. So sagt der Heilige Vater, gleichzeitig ist es dann ganz natürlich zu einer Begegnung mit der heiligen Menschheit des Erlösers, die vielen Probleme, Drangsale, Mühen und Vorhaben mitzunehmen, die unser Leben kennzeichnen. Wirf deine Sorge auf den Herrn, er hält dich aufrecht. Den Rosenkranz betrachten zu beten bedeutet, unsere Anliegen dem erbarmenden Herzen Jesu und dem seiner Mutter zu übergeben.
Das ist der Katechismus bei Radio Horeb. Heute schauen wir in das apostolische Schreiben Rosarium Virginis Mariae des heiligen Papstes Johannes Pauls II. Und wir hören Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz.
Ja, im dritten Kapitel, das überschrieben ist, für mich ist Christus das Leben, macht Johannes Paul II. Konkrete Vorschläge zum besseren Beten des Rosenkranzes. Das heißt eben, nachdem wir jetzt gesehen haben, wie sehr das eigentlich ein Herzensanliegen ist, dass der Rosenkranz neu entdeckt wird, dass wir wirklich so das Antlitz Christi betrachten, an der Hand der Mutter Gottes, möchte er auch, dass das Gebet neu entdeckt wird. Und er macht auch ganz konkrete Vorschläge, wie man das neu entdecken könnte. Es sind Vorschläge, die man sicher eben auch dann, vor allem wenn man in Gemeinschaft betet, auch schauen muss, wie man das dann konkret auch umsetzen kann. Es soll ja auch etwas Objektives und nicht nur Subjektives sein. Das heißt, es muss allen dann angenehm sein und nicht nur einfach mein persönlicher Geschmack soll dann vorherrschen. Und er sagt, dass der Rosenkranz zur Betrachtung die Methode der Wiederholung benutzt. Wir beten ja eben bei einem Rosenkranz 50 Male wiederholt, das gegrüßt seist du Maria. Und viele Male wurde vielleicht auch uns schon der Vorwurf gemacht, das sei nur ein Plappern, immer dasselbe, das sei doch langweilig. Und Johannes Paul II. Sagt sehr schön, bei einer oberflächlichen Betrachtung dieser Wiederholungen könnte man versucht sein, das Rosenkranzgebet als eine trockene und langweilige Frömmigkeitsform anzusehen. Zu einer ganz anderen Einschätzung hingegen gelangen wir, wenn wir dieses Gebet als Ausdruck einer Liebe betrachten, die nicht müde wird, sich der geliebten Person zuzuwenden. Obschon ähnlich in der Ausdrucksform, ist dabei das Ausströmen der Liebe wegen der Gefühle, die es durchdringt, stets neu. Das heißt, er schlägt eigentlich vor oder möchte uns bewusst machen, wenn wir 50 Mal gegrüßt seist du Maria beten, dann ist es so etwas wie, wenn sich zwei verliebte Menschen 50, 100, 200 oder 1000 Mal sagen, ich liebe dich. Dort wird der andere auch nicht sagen, ja, du hast es mir jetzt schon 500 Mal gesagt, jetzt kannst du aufhören, sondern es ist immer wieder neu, ganz gefüllt mit der ganzen Liebe des Herzens. Und so sollen wir dann eben auch die Gegrüßt seist du Maria nicht eben als langweilig betrachten, und das werden sie dann wirklich auch nicht, wenn wir sie mit Liebe beten. Jedes Mal wieder neu sagen wir, Maria und Jesus, ich liebe dich. Dann spricht er die Nennung des Rosenkranzgeheimnisses an und sagt, die Nennung des jeweiligen Rosenkranzgesetzes, die möglicherweise mit der Betrachtung einer bildlichen Darstellung seines Inhaltes einhergehen kann, gleicht dem Öffnen einer Szene, auf die sich die Aufmerksamkeit konzentriert. Die Worte führen die Vorstellungskraft und den Geist zum betreffenden Ereignis oder Moment im Leben Christi. Das heißt, vor allem auch im romanischen Sprachraum nennt man nicht nach dem Wort Jesus das Geheimnis, den du Jungfrau im Tempel aufgeopfert hast zum Beispiel, sondern man sagt, vor dem Vater Unser nennt man das Geheimnis, wir betrachten in diesem Gesetz, wie die Mutter Gottes Jesus im Tempel aufopfert. Und der Papst wünscht eben, dass man sich die Szene vorstellt. Es ist wie das Öffnen einer Szene, und man darf dazu auch alle Sinne einschließen. Wenn man sich zum Beispiel die Geburt Christi vorstellt, dann dürfen auch alle Sinne einbezogen sein, wie es in diesem Stall gerochen hat, die Kälte, die Dunkelheit, die Stimmen, die da sind, um möglichst eben hautnah dabei zu sein, könnte man sagen. Dann soll auch das Hören auf Gottes Wort da sein. Und der Heilige Vater schreibt, um der Meditation eine biblische Grundlage und größere Tiefe zu geben, ist es sinnvoll, dass der Ansage des Rosenkranzgesetzes die Verkündigung eines passenden Bibelabschnittes folgt. Und ihm geht es darum, dass wir uns bewusst sind, es ist nicht irgendeine Geschichte, sondern es ist das Wort Gottes, das zu mir spricht, das heute und für mich gesprochen wird. Gott spricht zu mir, und nachher betrachte ich dieses Wort Gottes während dieser 10 Gegrüßt seist du Maria. Und deshalb sagt er dann auch, die Stille soll je nachdem auch zum Zug kommen. Es ist angemessen, nach der Ankündigung des Rosenkranzgeheimnisses und nach der Wortverkündigung eine Zeit lang inne zu halten und den Blick auf das zu betrachtende Gesetzchen zu richten, bevor das hörbare Beten ansetzt. Man muss dann auch nicht 5 Minuten Pause machen, man kommt ja zusammen, um zu beten, nicht um sich anzuschweigen, aber eine kurze Pause auch der Sammlung, damit man eben diese 10 Gegrüßt seist du Maria dann wirklich betrachtend betet. Und darauf folgt das Vater Unser, eben weil die Seele sich, wie Johannes Paul II. Sagt, naturgemäß zum Vater aufrichten, hinrichten möchte. So führt Jesus uns zum Vater. Und dann folgen dann eben die 10 Gegrüßt seist du Maria, die zusammengesetzt sind, im ersten Teil aus den Worten des Erzengels und der heiligen Elisabeth. Und dann sagt er so, der Mittelpunkt des Gegrüßt seist du Maria ist der Name Jesu. Jesus, er ist gleichsam das Scharnier zwischen dem ersten und dem zweiten Teil. Und dann wissen wir, dann folgt das Gloria, das Ehre sei dem Vater. Und er sagt, schön wäre es auch, wenn beim öffentlichen Beten es gesungen werden könnte, um so eben auch feierlicher zu sein, so der tragenden Struktur und Perspektive eines jeden christlichen Gebetsvollzugs geeigneten Nachdruck zu verleihen. Und dann sagt er auch noch, der Beginn und das Ende des Rosenkranzes. Dort gibt es verschiedene Bräuche, wie man beginnt und wie man abschließt. Er sagt aber auch, der Abschluss soll eben auch um das Gebet in der Meinung des Heiligen Vaters sein. Vater unser, gegrüßt seist du Maria, und Ehre sei dem Vater, um so eben auch in der gesamtkirchlichen Gebetstradition zu sein. Und oftmals betet man auch das Salve Regina oder die lauretanische Litanei, um so eben dem marianischen Charakter des Rosenkranzes nochmals Nachdruck zu verleihen. Und ganz am Ende des Kapitels macht er noch einen Vorschlag, wie man die Tage auf die Rosenkränze aufteilt. Also welchen Rosenkranz, wenn man einen betet, an welchem Tag man ihn betet, und schlägt eben auch den Donnerstag vor für den lichtreichen Rosenkranz und den Samstag dann für den freudenreichen, der die anderen sind, so wie sie schon immer waren. Und dann im Schluss des Schreibens nimmt er noch auf die aktuellen Bedürfnisse nochmals Bezug, was die Welt von heute braucht, nämlich den Frieden, und dass das Rosenkranzgebet ein Gebet des Friedens ist, weil Christus der Friede ist und weil der Rosenkranz einen friedenstiftenden Einfluss auf den Beter hat und er so eben auch in der Begegnung dann mit den anderen diesen Frieden ausströmt. Dann sagt er auch, dass das Gebet des Rosenkranzes ein Gebet der Familie ist, dass die Familie, die vereint betet, auch eins bleibt, und dass man viel eher statt die Bilder des Fernsehens in die Seele hineinlassen soll, die Bilder der Heilsgeheimnisse durch das Rosenkranzgebetes in die Familie und in die Seelen der Menschen hineinlassen soll. Und er sagt auch, sehr schön, dass das Rosenkranzgebet ein Gebet einerseits der Eltern für die Kinder, aber noch viel mehr ein Gebet mit den Kindern ist, und dass sie eben schon von früher Jugend an dieses Rosenkranzbeten gewohnt werden sollen. Und er geht auch darauf ein, dass die einen sagen, das gibt aber Probleme, weil der Rosenkranz altmodisch ist. Und so sagt er, dem könnte man entgegenhalten, dass der Rosenkranz ein Gebet sei, das dem Geschmack der Kinder und der Jugendlichen von heute wenig entspricht. Der Einwand bezieht sich vielleicht auf eine Art und Weise des Rosenkranzbetens, die es oftmals an Sorgfalt vermissen lässt. Unter der Voraussetzung, dass die grundlegende Struktur des Rosenkranzes gewahrt bleibt, spricht übrigens nichts dagegen, den mit Kindern und Jugendlichen in der Familie oder in Gruppen gebeteten Rosenkranz mit angebrachten symbolischen und praktischen Elementen zu versehen, die geeignet sind, das Verständnis und die Wertschätzung dieses Gebetes zu fördern. Warum nicht ausprobieren? Eine Jugendpastoral, die nicht nur auf nichts Wesentliches verzichtet, sondern begeistert und kreativ ist, kann mit der Hilfe Gottes durchaus so wichtige Dinge vollbringen. Also eben auch, wir sehen, wie sehr der Heilige Vater den Rosenkranz auch den Familien, vor allem den Familien, auch mit den Kindern vorschlägt. Und so schließt er dann auch das Schreiben mit der nochmaligen Einladung, den Rosenkranz neu zu entdecken, betrachten zu beten, mit Liebe zu Jesus und Maria zu beten. So sagt er, ein Gebet, das so einfach und gleichzeitig so reich ist, verdient es wirklich, von der christlichen Gemeinschaft neu entdeckt zu werden. Nehmt aufs Neue den Rosenkranz mit Vertrauen in eure Hände. Entdeckt den Rosenkranz wieder im Licht der Heiligen Schrift, in Einklang mit der Feier der Liturgie und unter den Umständen des alltäglichen Lebens. So hoffe ich, dass vielleicht auch meine Worte aus diesem Schreiben auch Ihnen ein wenig geholfen haben, vielleicht wieder neu die Liebe zum Rosenkranz zu entfachen, wieder neu zu probieren, wirklich den Rosenkranz zu beten, betrachtend, voller Liebe zu beten. So danke ich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen dann eben auch ein gutes Ausprobieren beim Beten des heiligen Rosenkranzes.
Das apostolische Schreiben mit dem offiziellen Titel Rosarium Virginis Mariae seiner Heiligkeit Papst Johannes Paul II. An die Bischöfe, den Klerus, die Ordensleute und die Gläubigen über den Rosenkranz. Darum ging es heute im Katechismus hier bei Radio Horeb und wir hörten Domherr Andreas Fuchs aus Chur in der Schweiz. Vor einigen Jahren stellte er dieses Dokument, dieses apostolische Schreiben, das am 16. Oktober 2002 erschienen ist, vor. Und da wir ja nun auch am 22. Oktober des heiligen Papstes Johannes Paul II. Gedenken, haben wir da heute noch einmal hier im Rosenkranzmonat noch einmal hineingehört, was Papst Johannes Paul II. Über das Gebet des Rosenkranzes sagte, lehrte und für die Andacht empfahl. Das können Sie sich auf einer CD bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst. Sie können das auch auf horeb.org online in Kürze abrufen. horeb.org. Mein Name ist Gregor Dornis. Viel Freude hier im weiteren Programm. Alles Gute und Gottes reichen Segen.